Gewerkschaftsfreunde, herzlich willkommen zu unserer 609. Sitzung. Heute beschließen wir, wie uns der Film The Irishman gefallen hat. An der Tür nur die richtigen Leute reinlässt, Robert Krüger.
Du schon mal nicht.
Unser Maler ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und neben mir unsere neue Präsidentin Claudia Nörding.
Hallo, mit dem Flugzeug kommt Stefan Giesbert.
Howdy. So. Unsere Hörer wissen nicht, was wir jetzt alles vorhaben.
Sollen wir das erstmal klären?
Wir können das gleich. Es ist Montagabend, 20 vor 10, und wir haben vor, 3 Sendungen in Folge aufzunehmen, damit ihr über Weihnachten und Silvester jeweils neue Folgen bekommt.
Deswegen, neuen Stoff.
Deswegen.
Aber wir müssen das Pulver ein bisschen strecken. Das lässt sich nicht anders machen.
Ja, deshalb gibt es quasi auch nur einmal eine Droge der Wahl, aber dann trotzdem betrunkene Leute in den hinteren beiden Folgen. Das wird spannend, wie das
aussieht. Ja, nicht, ich nicht. Ich mache das so, wie ich das in meiner Jugend auch gemacht habe. Als einzige nicht zugedrogte unter Drogis. So machen wir das nachher.
Das hat für dich sich als Erfolgskonzept herausgestellt, ja?
Nicht direkt.
Das heißt
nicht direkt, okay.
Du rettest
ihn aus der
Sendung, wenn wir lallen, ja?
Ja. Naja, genau. Das Problem an diesem Konzept ist ja, dass Leute, die mehr Drogen
dass
konsumiert
es keinen
haben,
Spaß macht.
Nicht interessanter werden, auch wenn sie selbst das denken.
Ja. So. Vermutlich.
Das trifft natürlich nicht. Das Konzept dieses Podcasts erklärt.
Nee, ich wollte gerade sagen, das trifft natürlich nicht auf euch zu. Ja, ihr seid ja die große Ausnahme oder so.
Natürlich.
Ja, ganz genau.
Zweifelsfrei. Okay, also das ist der Plan. Wir machen 3 Sendungen in Folge und ihr werdet es, ihr hättet es sowieso gemerkt, deshalb sagen wir es vorher.
Ja. Genau. In der ersten Folge geht es um The Irishman. Worum ging's? Ja. Muss ich irgendjemand noch fragen.
In The Irishman, dem aktuellen Scorsese-Film, geht es um Frank Sheeran. Der basiert auf einer tatsächlichen Persönlichkeit. Allerdings, ob der Film so akkurat ist, ist eine Frage, die anderswo diskutiert wird. Frank Sheeran war einerseits, also an der Oberfläche, ein Gewerkschaftsfunktionär in den USA. Andererseits wird der historischen Persönlichkeit eben auch vorgeworfen, dass sie ein Mafia-Hitman war oder auf jeden Fall Mafia-Verbindungen hatte und Dreck am Stecken und so weiter. Und darum geht es jetzt hier in Scorseses Film auch. Er bewegt sich natürlich da auf vertrautem Milieu, also einiges, was man von Scorsese aus Filmen wie Mean Streets oder Goodfellas oder sowas kennt, wird man hier wieder treffen, allerdings nicht nur das möglicherweise. Aber ein Bekannter von mir hat gesagt, das ist wie sich vertraute Mafiosi-Slippers anziehen, also Hausschuhe, Mafiosi-Hausschuhe, weil man hier direkt wieder dort ist, was man schon kennt. Frank Sheeran ist am Anfang noch relativ jung, was mit dieser eigenartigen De-Aging-Technology irgendwie versucht wurde abzubilden im Film. Und er rutscht eben so rein oder kommt irgendwie rein in diese Gangster-Szene in Philadelphia erstmal, baut verschiedene Verbindungen auf und irgendwie kommt er dann zu Jimmy Hoffa, der eben Gewerkschaftsführer war. Und um diese Beziehung geht es dann auch und um eben Sheerans Karriere in diesem Milieu und in diesem Zusammenhang. Ja, ich glaube, mehr will ich gar nicht sagen.
Und gede-aged wird Robert De Niro, ja?
Ja, nicht nur, aber vor allen Dingen Robert De Niro. Also relativ früh trifft er diesen Russell Bufalino, der gespielt wird von Joe Pesci. Und der wird auch ein bisschen gede-aged, aber das ist nicht so gravierend, weil der eben auch am Anfang der Geschichte nicht so jung sein soll. Also der Frank Sheeran soll ja, als er den Bufalino zum ersten Mal trifft, soll er ja noch in den 20ern sein und so. Und deswegen muss natürlich Robert De Niro schon extrem gede-aged werden.
Ja, halbieren reicht nicht, ne?
Also ich muss auch sagen, es hat für mich nicht besonders gut funktioniert, dieses De-Aging. Also für mich war der Film eigentlich durchweg ein Film mit alten Darstellern. Vielleicht lag es auch daran, dass wir halt wissen, dass die alt sind. Aber ja, ich habe halt gemerkt, dass es dieses über mehrere Generationen spielen, das funktioniert halt besser, wenn du junge Schauspieler nimmst, die dir dann alt aussehen lässt, als andersrum.
Ja, wobei das ja häufig auch nicht gut funktioniert. Also ich stimme dir zu, mir ging es genauso. Mich hat das auch gerade in der ersten Hälfte des Films auf jeden Fall massiv abgelenkt, dass ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe, dass sie zwar versuchen, es ist ein bisschen so wie ein eigenartig animierter Mann, der hat so eine komische Uncanny Valley Komponente.
Ja, wie bei Tron, also
er fühlt sich irgendwie komisch an, aber gleichzeitig bewegt er sich wie ein alter Mann und sowas. Also ich finde so im physischen Auftreten ist es häufig ziemlich sichtbar, dass er eben nicht jung ist. Und dann gibt's so ganz absurde Szenen, also wie zum Beispiel, als er den Bufalino zum ersten Mal trifft, da sprechen die irgendwie an der Tankstelle oder so und da redet ihn dann der Bufalino mit Kid an. So, und da hatte ich so das Gefühl, so Kid, okay, der soll offensichtlich, weiß nicht, in 20ern sein oder so. Das muss man aber auch dazu schreiben, damit man das glaubt, genau. Also das ist echt eine Riesenirritation für mich auch gewesen.
Ja. Der wirkt irgendwo, überhaupt nicht. Also auf mich wirkt er auch überhaupt nicht jung. Was jetzt das echte Alter, also das ganz am Anfang ist er ja der ganz alte.
Ja. Und dann so eine Riesenrückblende.
Riesenrückblende, aber er wirkt halt nicht wie Riesenrück, sondern naja, vielleicht also 70, 80 und dann 20 Jahre zurück oder so, aber eben nicht dieses Junge.
Ich war desorientiert, genau. Ja, also man ist so ein bisschen so verloren dann. Man denkt immer so, wo sind wir jetzt? Wie weit schreitet das voran? Man kann an ihm nicht so richtig ablesen, wie weit die Geschichte fortgeschritten ist.
Ich habe in irgendeiner Kritik gelesen, dass das mit den Augen speziell nicht funktioniert.
Ja, das stimmt.
Ist das auch so gegangen?
Ja, die Augen haben eben diese Uncanny Valley Komponente, dass du das Gefühl hast, ist Mensch, das wirkt nicht menschlich irgendwie. Irgendwas an den Augen ist seltsam auf jeden Fall, ja. Würde ich auch. Also ich habe ein Gespräch mit jemandem geführt, dessen Argument ist relativ kompliziert. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier so ausbreiten kann. Aber seine Argumentation ist, dass dieses Künstliche gut ist, dieser Effekt, weil wir uns ja in der Erinnerung von Sheeran bewegen. Also weil er ja quasi zurückblickt auf diese Entwicklung. Und
das ist bemüht.
Und es quasi also dass quasi eine Verzerrung stattfindet. Und ich finde, ich bin solchen Argumentationen grundsätzlich gegenüber aufgeschlossen. Nur das Problem ist, dass im zweiten Teil des Filmes, als sich die Figur annähert an das tatsächliche Alter von De Niro, der Effekt deutlich schwächer ist. Und wenn das so wäre, dass man quasi sagt, man sieht hier eine irgendwie verzerrte Persönlichkeit, dann müsste ja dieser Effekt den ganzen Film, außer dann, als er ganz alt ist, müsste der ja bestehen. Und das ist eben nicht der Fall. Insofern würde ich sagen, ist diese elegante Verteidigungsstrategie leider hinfällig. Also meiner Meinung nach zumindest.
Aber das Interessante ist doch, dass das ja bedeutet für diese Technologie, auch tote Darsteller, wenn wir jetzt irgendwie an Prinzessin Leia hier, Carrie Fisher und den Grand Moff Tarkin gespielt hat in Star Wars, ist es ja schon gemacht worden, auch mit richtig Budget und allem. Da hat es irgendwie ganz gut funktioniert. Weil, warum eigentlich? Also, wieso funktioniert es nicht, wenn man quasi den real-life-alten Robert De Niro eine computergenerierte junge Version, oder ist der vielleicht nicht komplett aus dem Computer und hat sich einfach selber gespielt und dann hat man nur versucht, das gegebene Bild zu verändern,
weil die Präsenz physischer ist als bei
Carrie Fisher? Also die Technik war ja wohl irgendwie so, dass sie quasi diese Einzelszenen eben dann irgendwie immer aus neuen Kameraperspektiven oder was auch immer aufgenommen haben und dann quasi mit früherem Bildmaterial von ihm quasi zusammengerechnet haben oder irgend sowas in der Richtung. Also ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden. Aber irgendwie ist es ja schon so, dass quasi da verschiedene Bilder überlagert werden, aber er eben in seiner aktuellen physischen Präsenz das so gespielt hat und so. Und das sieht man einfach immer noch. Also er bewegt sich wie ein alter Mann, auch in den Szenen, wo er ganz jung ist. Also,
quasi wahrscheinlich besser komplett aus dem Computer erschaffen müssen und dann 30-Jährigen. Ja.
Das ist tatsächlich einen anderen Schauspieler nehmen. Darf ich mal kurz auf die Metaebene gehen? Ich sehe das sowieso nicht ein, warum genau diese Schauspieler hier genommen werden. Ich meine, ich verstehe das. Das sind halt die Klischee-Mafia-Darsteller überhaupt, ja. Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro und Scorsese hat sich halt gedacht, ja, die habe ich früher in anderen Filmen schon mal gehabt, zum Großteil in Goodfellas. Und das sind halt die Trademarks für dieses Klischee. Also benutze ich die. Ja, die sind mittlerweile 20 Jahre zu alt. Scheiße, egal. Dann rechne ich sie irgendwie runter, bevor ich irgendeinen jungen Schauspieler nehme. Also so fühlt sich das für mich an. Und das habe ich ihm, und das geht ja bis zum Titel. Ja, das ist ja Irishman. Das handelt ja von einem Iren. Und er wird von dem Klischee-Italiener-Mafia-Darsteller gespielt. Also, sorry, was soll dieser Quatsch? Also, da mache ich mir keine Gedanken darüber, warum das nicht funktioniert, sondern das ist von vornherein schon so eine Kopfgeburt. Also hat mir nicht gefallen.
Also ich finde, die Technik ist noch nicht so weit. Offensichtlich funktioniert noch nicht vollständig. Vielleicht geht das zukünftig. Ich sehe das mit Scorsese und Al Pacino, Robert De Niro und Joe Pesci so ein bisschen anders, weil das ist nicht nur irgendwie die Klischee-Schauspieler von damals, sondern letztendlich ist das eben, diese vier Leute zusammen haben eben eine gemeinsame Filmgeschichte, eben nicht nur Goodfellas, auch Mean Streets und Taxi Driver und sowas. Also das ist eine Mythologie, um die es da geht. Und in diesem Film, wir dürfen jetzt natürlich nicht über das Ende des Films reden, aber in diesem Film geht's ein Stück weit ja auch darum, dass quasi zu Ende zu erzählen, beziehungsweise aufzulösen vielleicht oder zu beenden oder sowas, diese Art von Genre. Also wenn man so will, das Genre zu beerdigen. Dafür braucht es diese Figuren, also meiner Meinung nach. Ich sehe auch das Problem mit dem Irishman und so, keine Frage. Und ich finde, vieles hieran funktioniert nicht. Aber ich sehe schon, was quasi das Projekt war. Ob das funktioniert, ist eben eine andere Frage.
Also einen Satz von ihm, den er relativ früh bringt, möchte ich doch, weil der für mich schon so symptomatisch ist für den Film, vor allem davon, wie der Film auf mich wirkt. Das ist, er erzählt von seiner Zeit im Krieg in Italien und dass das so einfach war oder so befreiend, dass einem einfach Befehle erteilt wurden, ohne dass sie einem erteilt wurden. Dass einem zum Beispiel gesagt wurde, hier hast du ein paar Kriegsgefangene, geh mit denen in den Wald. Und da wurde nicht gesagt, was man mit denen machen soll, aber es war klar, nach einer Weile kommt man wieder zurück und eben ohne die Gefangenen, gell? Und das findet er dann eben in dieser Mafia-Umgebung auch wieder und fühlt sich dann da auch irgendwie geborgen. Und dieses, was es ihm erleichtert, das macht's für mich als Zuschauer so langweilig, weil es das dann eben so belanglos macht. Es ist einfach so, ja, okay, dann schießt mal dem ins Gesicht und dem ins Gesicht und das ist aber egal, weil.
Also ich stimme, bin ich wieder
raus. Jemand einem gesagt hat und so, nee, du bist noch drin.
Okay, ich stimme dir da ein Stück weit zu. Für mich gibt's bei dem Problem.
Ja, vielleicht ist das Mafia-Leben auch so, kann sein. Aber, boah.
Also ich für mich ist ein Problem, dass der Film in zwei Hälften zerfällt, von dem ich eine mochte und die andere nicht. Ich finde, die erste Hälfte des Films, sogar fast zwei Stunden, ist extrem darauf angewiesen, dass du irgendwie eine sentimentale Beziehung zu diesem Genre hast oder irgendwie zu dieser Art von Gewaltdarstellung, zu dieser Art von Mafia-Darstellung und sowas. Und das habe ich
nicht. Und zu den Darstellern.
Das vielleicht auch, das habe ich sogar noch eher, aber eben auf keinen Fall zu diesem Genre und so und auch nicht zu Scorsese und sowas. Darauf ist der Film meiner Meinung nach extrem angewiesen, dass du die Sache mit den Mafiosi-Slippers, dass du quasi in diesem Film ankommst und sagst, oh, herrlich, wieder, so wie wenn du eben The Hobbit schaust und sagst, schlechter Film, aber ich will wieder in Middle-Earth sein und sowas, ja, so in dieser Art. Und dann ungefähr zur Hälfte des Films, meiner Meinung nach wird er dann sehr viel besser, weil dann nämlich eine tatsächliche Beziehung und eine Geschichte erzählt wird und dann eben auch Dinge, die passieren, Konsequenzen haben oder Beziehungen komplizierter werden und sowas. Ich finde, dass dort etwa anderthalb Stunden lang wirklich eine gute Geschichte erzählt wird. Allerdings am Ende des Films verliert der Film mich dann wieder, weil wie er dann aufgelöst wird, funktioniert für mich nicht ganz. Also deswegen für mich zerfällt der Film eben in zwei disparate Teile, von dem ich einen wirklich nicht mochte und den anderen eigentlich mochte, aber das macht den Film insgesamt halt noch zu keinem sehr guten Film.
Ist der Stefan eigentlich noch da?
Ja.
Hast du den Film gesehen?
Ja.
Und?
Also, wenn ich raten darf, Stefan hat die Slippers, die Scorsese und
Mafia. Fühlst du dich wohl darin, Stefan?
Ja, irgendwie schon, aber dann, also du steigst in gemütliche Hausschuhe, aber dann sitzen Leute um dich herum, die dich anfangen total zu langweilen.
Ja, okay. Langweilen.
Also sie erzählen dir eine Geschichte, die du schon kennst, wo du auch total Lust drauf hast, sie wieder so, also wieder eine Mafia-Geschichte zu hören. Ich mag ja Mafia-Filme, das habe ich ja vielleicht hier das ein oder andere Mal vom Grund getan. Aber ich habe ja schon Schwierigkeiten, einen 1,5-Stunden-Film in 2 Tagen zu gucken. Wenn ich dann 3,5 Stunden gucken muss, dann bin ich halt 6 Wochen mit beschäftigt.
Ja, und du brauchst halt 2 Stunden, bevor überhaupt ein wirklich dramatischer Konflikt entsteht. Ne?
Genau.
Ich hatte das Gefühl, da war überhaupt schon kein Konflikt.
Eventuell hast du dann schon 3 Abende gebraucht, wenn du eben entsprechend schreiende Kinder oder was auch immer hast und so. Also ich habe 3 Abende gebraucht, bis ich über die 2-Stunden-Marke gekommen bin.
Ja, und gefühlt war es auch dann immer noch nicht. Also irgendwie hat er mich dann nicht. Ich habe mir sehr schwer getan, den dann weiterzugucken. Also
Ich habe mir schwer getan, einen Konflikt zu sehen, weil es also war halt gut, immer
dieses. Darüber kann ich jetzt nichts sagen. Natürlich, das wäre viel zu krass gespoilert. Ich finde, dass in der 2. Hälfte es einen ganz deutlichen Konflikt gibt. Und ich fand wirklich die etwa von 1:50, die 1,5 Stunden, die dann kommen, fand ich richtig gut und auch spannend und
vielleicht,
ja.
Also vielleicht muss ich die mir noch mal.
Den Teil mochte ich.
Vielleicht muss ich mir die noch mal konzentriert am Stück angucken, dass ich dann so, okay, da war der spannende Film. Vielleicht wollte Scorsese auch einfach, dass man einfach ein bisschen zuguckt erst und
mal,
irgendwann
erst mal zu Tode gelangweilt ist. Und
dann ja, genau.
Also, er wollte aussieben. Hinten sollten nur die Leute rauskommen, die es wirklich wollen.
Das trifft sich ganz gut, Stefan, wenn du das dann noch mal schaust, weil während ich ja von Frau Shoemaker den Aviator übernommen habe, kannst du dann jetzt ein Recut von The Irishman machen.
Ja, zum sagen. Beispiel. Ja, dann schneide ich die 1,5 Stunden raus, die ich spannend fand. Also ich habe mir zwischendrin ganz oft gedacht so, ach, also da könnte ich lieber Goodfellas oder Casino oder Der Pate oder sonst irgendeinen Film, der ungefähr in die Richtung geht, da kriege ich dann auch meinen wohligen Mafia-Film-Umgebung mit den üblichen Menschen und
die vielleicht fiktiver sind, aber deswegen besser funktionieren als Film.
Aber nee, ich glaube, der Unterschied besteht vor allen Dingen darin, dass dieser Film ja gerade nach hinten raus eben genau das nicht sein möchte, der wohlige Mafia-Film. Ne? Also
ist ja noch schlimmer.
Er will das ja in Frage stellen, letztendlich.
Vielleicht habe ich auch deswegen hinten auch raus das Problem gehabt, dass er mir am Schluss nämlich eben nicht das geliefert hat, was ich eigentlich gucken wollte, sondern unverschämterweise einen eigenen Film gemacht habe und nicht das, was ich erwartet habe, was ja nicht geht.
Aber ich muss ihn vielleicht auch nochmal schauen. Ich sehe da null Konflikt, weil das, für mich bleibt es immer dieses, geh in den Wald und komm irgendwann zurück. Und der macht's halt immer.
Ja, das können wir jetzt wirklich hier on air nur besprechen. Aber
dann geil.
Ja.
Ach ja.
Also die Resonanz der Kritik ist ja sehr positiv und da frage ich mich eben, wie stark es eine Rolle spielt, dass man eben diese sentimentale Bindung an die Akteure und an das Genre und so weiter hat. Damit man ihn richtig genießen kann oder so. Aber wenn du jetzt, Stefan, der du ja eigentlich von uns am ehesten so eine positive Bindung hast, da auch nicht abgeholt wurdest, dann ist das natürlich.
Vielleicht wäre ich total abgeholt worden, wenn ich gezwungen, in Anführungsstrichen, worden wäre, ihn durchzuschauen. Also wenn ich zum
das
Beispiel
ist
Kino
auch
gesessen
Frage,
hätte.
Ja.
Grenzt ja an Körperverletzung. 3,5 Stunden.
Ja, keine Ahnung, setz dich um 20 Uhr ins Kino und guckst halt bis 11:30 oder so. Und dann bist du so drin, dann bist du im Flow, dann plätschert das ein bisschen vor sich hin, dann, ja, geht halt irgendwie weiter. Aber du bist nicht so rausgerissen durch den Tag, durch Arbeiten gehen, durch, weiß ich nicht, Sachen organisieren, machen und dann kommst du wieder zurück in deine Mafia-Welt. Und ich habe das ja letzte Woche schon erzählt, dann habe ich an der einen Stelle Pause gemacht, wo ich dachte so, total gut, jetzt geht's mit einem Highlight weiter. Und dann komme ich zurück und es ist halt wilde Schießerei und ich weiß schon gar nicht mehr, wer ist. Das ist ja sowieso ein bisschen dann immer noch mein Problem zusätzlich, dass die Charaktere dann noch so ein bisschen verschwinden, ja. Und also bis ich dann wieder drin bin, sind halt auch wieder 20 Minuten vergangen und dann überlege ich, ja, was war das Problem? Wer war jetzt mit wem? Ach, was macht der Gewerkschafter? Wieso ist der ja.
Aber jetzt, Scorsese hat ja zu Protokoll gegeben, dass er es ein bisschen bedauert, dass das Ding jetzt über Netflix sozusagen dafür sorgt, dass die allermeisten Leute, die ihn gucken, ihn nicht auf der großen Leinwand sehen würden. Das betrifft natürlich zum einen dieses Durchgucken, aber es betrifft zum anderen ja auch dieses fiese Computeraugenproblem. Das wäre doch noch fieser, oder? Wenn man die noch größer sehen würde. Eben.
Das weiß ich nicht. Kann sein.
Ja, vielleicht kannst du aber auch einen Filter.
Ja, und die Länge wäre eine Zumutung auf der langen.
Aber
auf
die,
der
aber, großen Leinwand. Also ich habe mit ein paar Leuten kommuniziert, die ihn im Kino gesehen haben in Großbritannien.
Oh, jetzt. Der gab's im Kino?
Ja, ja, da wurde er eben auch so Limited Release, aber da gab's ihn im Kino.
Hier auch und irgendwo, weißt du das?
Das ja, weiß gab's. Ich nicht.
Ja, ja. Doch,
gab's. Und mein Eindruck ist, dass die, die ihn im Kino gesehen haben, ihm sehr viel positiver gegenüberstehen. Allerdings ist das natürlich auch kein repräsentatives Sample, weil die natürlich schon an sich Leute sind, die hohe Erwartungen hatten und die davon, die eben viel näher dran sind am Stoff und an Scorsese und so weiter. Insofern, ja, ist es schwierig, daraus was abgebildet zu sehen und ihre Motivation, ihn zu mögen und so, ist dann natürlich auch höher und keine Ahnung. Also insofern, das jetzt rauszurechnen, würde ich mir nicht wagen. Aber es ist schon meine Beobachtung, dass die Leute, die ihn auf Netflix gesehen haben, zu einem ganz großen Teil erstmal einige Abende gebraucht haben, um überhaupt reinzukommen und dann eben zum Teil auch nicht so richtig abgeholt wurden. Also, ja.
Aber kann das die Idee von einem Filmemacher sein, ein so langes, episches Werk zu produzieren, was er nicht ins Kino kriegt, was die Leute nicht vernünftig am Stück konsumieren können? Ich finde es ja schon schwierig, oder wenn man im Kino ist und da ist irgendwie die Viertelstunde Pause drin, weil der Film Überlänge hat oder sowas, irgendwie ist dann so dieser Filmflow weg und man ist wieder in der Realität und man ist nicht mehr richtig drin. Und wenn man das jetzt hier, also nicht nur eine Viertelstunde, sondern vielleicht 4 Tage Pause hat, und also warum setzt er sich nicht hin und strafft die Geschichte mal? Das wird doch auch irgendwann mal auf die Filmschule gegangen sein, oder? Oder welchen Produzenten glaube, haben schon, oder irgendjemand, der ihm schon, was sagen darf.
Naja, weil er das schon oft genug gemacht hat und jetzt gibt ihm jemand das Geld und die Möglichkeit, einfach mal richtig alles auszuwalzen, was er schon immer mal tun wollte, und dann macht er das.
Genau, so. Richtig alles auswalzen mit allen Schauspielern dieses Genres.
Ja, also, das sehe ich nicht ganz so, aber also was ich ganz süß fand, ich habe ein Interview mit ihm gehört, wo er irgendwie dazu befragt wird, ja, jetzt irgendwie neue Generationen und zufällig zukünftig werden ja immer mehr Leute die Filme nicht nur nicht im Kino anschauen, sondern auf ihrem Telefon und so. Und dann hat er so gesagt, so, ja, also so als wäre das ein ganz neuer Gedanke, ja, das stimmt. Zukünftig wird es wahrscheinlich Filme geben, die sind quasi dafür gemacht, dass sie auf dem Telefon angeschaut werden und so. Und da habe ich mir gedacht, so, ist ihm nicht klar mit Netflix und so, dass ein ganz großer Teil der Leute, die das jetzt anschauen, jetzt schon auf ihrem Telefon anschauen.
Ich zum Beispiel, ich habe den ganzen Film auf dem Telefon.
Hast du auf dem Telefon geschaut?
Ja.
Ich hab Teile auf dem Fernseher und Teile auf dem iPad und fand das dann irgendwann auch schon klein.
Also es fand ich lustig, dass er das für so irgendwie so einen interessanten, zukunftsgewandten Gedanken hält, wenn er das bestimmt nicht ist, sondern das ist einfach die Gegenwart schon jetzt, aber gut. Scorsese ist halt auch ein alter Mann, was soll man machen?
Ja.
Ich muss sagen, ich schaue gar nicht so wenig Filme auf dem Telefon.
Ja, ich auch. Während ich warte, dass das Baby endlich richtig schläft und so. Ja.
Da kannst du Filme gucken?
Ja, wenn es, sobald das Baby dann, also es gibt ja diesen Zustand, wo das Baby quasi Augen zu hat, aber sobald du dich wegbewegst, würde es wieder wach werden.
Mhm.
Und wenn man das irgendwie überbrücken kann, indem man dort sitzt und irgendwie eine halbe Stunde was schaut oder so.
Schaust du dann mit Kopfhörern oder mit Untertiteln?
Mit Kopfhörern und Untertiteln in der Regel.
Alles volle Programm.
Ja.
Ich höre in der Zeit immer Podcasts an.
Ich höre auch immer Podcasts, aber vielleicht sollte ich das mal versuchen.
Ja, vielleicht. Ich kriege da auch gerade Ideen.
Ja. Du darfst halt nicht so einen Horrorschocker gucken, wo du dann anfängst so
natürlich
zu zucken.
Ja, nee, oder im Zweifel halt einfach nur irgendwie so die 3 YouTube-Kanäle, die man unbedingt noch aufholen muss oder so.
Dann. Ja, es ist auch nicht so gut, wenn du was sehr Amüsantes anschaust. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich bei Fleabag einige Male dann so vor mich hingegrunzt habe. Ja, genau. Ja.
Sag mal, warum ist das Kind immer noch wach? Ach, weißt du,
war blöd.
Ja.
Gut. Schön. Ja, also, okay, also müssen wir das noch irgendwie abrunden, oder?
Ja.
Ja.
Also so zahlenmäßig müsst ihr da noch irgendwas dran machen.
Oh, Mist.
Mist. Das ist ganz neu im Sneakpot, dass wir das mit den Punkten machen.
Wir machen das ja bekanntlich so. Wir sagen immer nur, finde ich gut oder nicht. Das ist unser Stil. ja, okay, aber Leute dissen, Leute, die dissen, die gar nicht mehr zuhören seit 2 Jahren, ist jetzt irgendwie auch nicht so effektiv.
Super,
okay.
Super.
Ich teile das auf. Für mich ist die erste fast 2 Stunden waren wirklich eine Enttäuschung. Da gebe ich 4,5 Punkte. Danach die 1,5 Stunden, da gebe ich 8 Punkte. Und dann komme ich bei 6,5 Punkte nach meiner vollkommen inakkuraten, unmathematischen Rechnung raus. Also ich gebe 6,5 Punkte.
Ich fand's öde. Ich habe mich natürlich gefreut, die Schauspieler mal wiederzusehen. Habe mich dann im gleichen Zug aber genau darüber geärgert, weil ich es so sinnlos fand. Und ich finde den ganzen Film ärgerlich und sinnlos. Ich gebe ihm 2 Punkte.
Boah. Bam.
Ich gebe ihm 6 Punkte. Aber auch nur, weil ich mal wieder ein bisschen Mafia-Film gucken konnte. Sonst würde ich in jedem Fall immer irgendeinen anderen Mafia-Film gucken. Also mir fällt jetzt irgendwie Goodfellas ein, aber auch Der Pate oder sowas. Hat mich nicht sehr gehabt. Und ich glaube, wenn wir ihn nicht besprochen hätten, hätte ich ihn auch nicht durchgeguckt. Hätte ich so halbe, dreiviertel Stunde geguckt und dann wäre der nächste Tag gewesen und dann hätte ich nicht mehr dran gedacht, dass ich den Film ja noch fertig gucken wollte. Da hätte mich irgendwie Netflix noch ein paar Wochen damit genervt und dann hätte ich gesagt, nee, geh weg. Und dann wäre es weg gewesen. Ja.
Okay, gut. Ich fand übrigens Joe Pesci sehr gut. Also das wollte ich noch.
Joe Pesci ist immer sehr gut.
Also ja, die Schauspieler waren.
Ja, aber ich finde, Joe Pesci ist hier anders, als er sonst ist. Also er spielt nicht unbedingt seine typische Rolle. Und das macht er sehr gut. Ich finde übrigens Al Pacino nicht besonders gut hier. Ich finde, dass er zu übertrieben ist.
Die sind halt alle viel zu alt.
Ja, sie sind alt, das stimmt.
Wer will schon alte Männer sehen?
Ah, ich krieg den Peter nicht auf. Oh. Wir kommen zur Droge der Wahl, oder?
Wir kommen zur Droge der Wahl.
Jo.
Verdammt, und ich krieg den Peter nicht auf.
Gilt die alte Regel, was du nicht aufkriegst, darfst du nicht trinken.
ich bin so darauf getrimmt, mit kleinen Kindern zu denken, dass jedes Mal, wenn jemand Scheiße sagt, ich zusammenzucke. Das ist echt schlimm.
Ich habe mir das immer noch nicht angewöhnt. Ich sag das immer und dann zuckt meine Freundin zusammen.
Auch gut.
Bob, was hält eigentlich deine Verlobte davon, dass du eine Freundin hast?
Das weiß ich nicht. Das wollte ich die mal fragen.
Good point.
Auf den Punkt habe ich gewartet. So, okay, wir können weitermachen. Was trinken wir denn heute?
Ist gut. Habt ihr noch mehr Witze, die eine gewisse Klarheit des Geistes erfordern? Da sollten wir die vielleicht jetzt an den Mann bringen, weil wenn ihr dann später etwas seid, dann...
Pappalapapp. Also ich muss jetzt tatsächlich kurz aufstehen und mir einen anderen Bitter holen. Tut mir leid. Macht mal weiter.
Hol doch statt einem Bitter einfach eine Rohrzange.
Also wir wollten ja diese Flasche jetzt mal verkosten, nicht wahr?
Genau, wir haben vor... Das musst du jetzt sagen, weil die ist bei dir eingelaufen.
Ja, bei mir ist eine Kiste angekommen. Es gibt da eine passende Mail dazu. Das ist Ende Oktober gewesen. Ende Oktober. Ich glaube, Anfang November habe ich das erst aus der Packstation befreit. Wir hatten das auch schon mal erwähnt. Der Daniel hatte uns damals eine Kiste mit Flaschen geschickt und es hat jetzt eine Weile gedauert, bis wir die verteilt hatten. Die Claudia hat jetzt nichts bekommen. Das tut uns irgendwie leid, aber ich glaube, du trinkst im Moment eh nicht, ne? Sehe ich das korrekt?
Naja, bald wieder hoffentlich.
Bald wieder. Also dann lassen wir dir auch noch was zukommen davon. Es handelt sich dabei um eine Flasche jetzt, ja, On Miel. Also ich interpretiere einen Honig rum.
On Miel.
On Miel, okay. De Canarias Guanche, wie auch immer. Und das andere Wort kann ich unmöglich aussprechen.
Dann würde ich es gerne, dass du es versuchst.
Lukas.
Lukas. Das klingt eher kroatisch.
Also das ist irgendwie von den Kanarischen Inseln. Es steht jetzt hier auf den ersten Blick nicht drauf, von welcher, aber das sind halt ein paar. Mhm. Und ja, das wollen wir doch mal ausprobieren, oder?
Genau, und wie der Name schon sagt, nehmen wir an, dass da wohl Rum drin ist und Honig, denn Ronniel heißt ja genau das. Und der hat 20 Volumenprozent und alles spricht dafür, dass das ein Rumlikör mit Honig ist.
Probiert ihn jetzt so oder probiert ihn gleich im Drink?
Also ich habe den jetzt mal in Likörgläschen gegossen und probiert ihn jetzt pur.
Ich probiere ihn so und ich habe aber auch schon einen Drink vorbereitet.
Stößchen.
Cheers.
Also ja, das ist ein Likör.
Ja, das geht so in diese, oh, das hat was Würziges auch noch, das hätte ich jetzt
sehr nicht honigig. Schön.
Kann man machen, aber ich befürchte Kopfschmerz.
Kann man tatsächlich pur trinken? Also
durch die Zuckermenge irgendwie.
Ach Quatsch, pappalapapp.
Pappalapapp, das sagst du heute schon zum dritten Mal.
Passt aber auch immer.
Wer wühlt da im Eis rum?
Ich. Ich habe mir ein Corned Oil gemacht.
Hm? Oh.
Mit Goslings.
Ach, und zwar, ein bisschen statt Falernum.
Ja, klar. Ist ja auch ein Rumlikör, gell?
Ja, ja.
Ich habe zwei Teile Goslings, ein Teil Ronmiel und ein bisschen Angostura Aromatic Bitters. Und es wird ein sehr angenehmer Drink, wo die Honignote sehr schön durchkommt. Also normalerweise hat man, wie der Stefan ja gesagt hat, da Falernum, was ein bisschen würzigerer Rumlikör ist mit Nelke und so ein Kram und Piment, wo dann diese Gewürze durchkommen. Und hier kommt jetzt dieser Honiggeschmack ganz gut durch. Finde ich eigentlich ganz gut. Also funktioniert für mich.
Okay.
Also ich habe da jetzt nochmal einen Tropfen Sexy Bitters reingemacht und jetzt
ist er sexy.
Kriegt das so ein bisschen nochmal so ein bisschen Dimension. Das ist auch ganz gut.
Ich habe ein bisschen Limette da.
Ja, die habe ich hier auch vorbereitet, werde ich nachher auch noch probieren.
Das könnte eine heitere Sendung werden heute.
Es können heitere drei Sendungen werden heute. Gut, dann wissen wir, womit wir uns jetzt für den Rest der folgenden Sendung betrinken.
Für die nächsten drei Wochen, für die Hörer.
Genau, für die Hörer sind es drei Wochen, die an diesen Drinks sich festhalten. Ich habe hier auch noch mehr stehen. Ich habe hier noch ein bisschen Buffalo Trace stehen und also quasi die Zutaten für so Manhattan und Zeug.
Ah, warte mal, Falernum und Bourbon, da gibt's auch irgendeinen Drink. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, welcher, aber es gibt einen. Ah. Nee, komme ich drauf.
Egal. So.
Roy Bermuda Club vielleicht?
Nee, das ist Rum und Falernum.
Ah, verwechsel ich.
Kein Whisky drin.
Was haben wir noch für ein Thema?
Ich hätte eine Serie anzubieten, die geht in die Star Trek-Richtung. Gucke ich ein bisschen schief in Christophs Richtung. The Orville.
Ah, schön.
Eine Serie, also weiß von
ich
der
nicht,
du.
Ob schön.
Ja. Ja, ja, du hast schon Teile davon gesehen, ist das richtig?
Ich habe schon was von der gesehen, ich habe nicht viel gesehen. Vielleicht habe ich eine halbe Folge gesehen, vielleicht habe ich anderthalb Folgen gesehen, so in dem Dreh. Ich habe einen gewissen Eindruck, aber so richtig. Ich weiß, dass es irgendeine Art von Star Trek Persiflage ist, dass man es aber auch so halbwegs ernst sehen kann, wenn man will. Aber es ist schon so augenzwinkernd Richtung Star Trek, oder?
Ja, ja. Also definitiv, es ist eine Serie von Seth MacFarlane. Also man kennt ihn von, dass er Family Guy gemacht hat zum Beispiel und auch ein paar sehr schlechte Kinofilme, aber auch hin und wieder mal Sachen, die echt gut sind. Und ja, die Serie ist an Star Trek angelehnt, nicht zuletzt, weil Seth MacFarlane zum einen ein ganz großer Star Trek-Fan ist und auch, glaube ich, in einer Folge von Enterprise einen Gastauftritt hatte und so. Also der ist wirklich schon seit langen Jahren treuer Fan. Aber auch zum anderen, weil Brandon Braga hier auch Mitproduzent, Regisseur, Autor ist und der hat ja, also mehr Kerben im Star Trek Kerbholz kannst du nicht haben als Brandon Braga, also außer du heißt vielleicht Rick Berman oder so, aber also das ist einer von den ganz essentiellen Leuten, die ganz viele Star Trek Serien gemacht haben und der schreibt hier auch mit und was du sagst, es ist Persiflage / Hommage so in die Richtung. Sie verarschen eigentlich nicht Star Trek, aber sie versuchen Star Trek mit einem bisschen Comedy zu mischen. Und dadurch wirkt es manchmal, als würden sie sich, also sie machen sich lustig, aber eigentlich nicht über das Genre selber, sondern sie nehmen das Genre durchaus ernst, aber sie machen halt Scherze innerhalb des Genres, die in Star Trek so nicht passieren würden. Also sie mischen also, da so ein bisschen ein bisschen Sitcom mit rein, wenn du so willst.
Ja, ich habe, als es losging damit, da wirkt es für mich auf den ersten Blick so ein bisschen wie dieser Film. So, wie heißt der denn? Mit Tim Taylor, dem Heimwerkerkönig. Und Alan Rickman.
Ich komme gerade nicht drauf, aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Den finde ich allerdings quatschiger.
Ja, genau, der ist richtig quatschig.
Galaxy da Quest,
dachte ich,
heißt er so?
Galaxy Quest, genau. Und da dachte ich, dass das so wird. Und es hat mich dann nicht richtig gepackt, deswegen habe ich es auch nicht weitergeschaut. Aber ich habe dann in der Rezeption unter Star Trek-Fans mitgekriegt, dass die zum Teil massiv begeistert sind und das für ernsthafteres Star Trek halten als zum Beispiel Discovery.
Ohne Zweifel bin ich voll, würde ich so unterschreiben, wortwörtlich. Weil das, wie gesagt, das Galaxy Quest nimmt ja nimmt eine Crew von Leuten, die Schauspieler sind und ist eine Star Trek Serie spielen und untereinander persönliche Probleme haben und alles Mögliche und gelangweilt sind von den ganzen Fans und von diesen Nerds, die um sie rum sind, und die werden dann durch Verwicklung ins All geschossen und müssen in echt im Weltall rumfliegen und irgendwie klarkommen. Das ist also ganz klar eine Story, die darauf angelegt ist, diese ganzen Star Trek Fandom und all das zu verarschen, aufs Korn zu nehmen.
Obwohl ich es auch grandios lustig finde.
Und es hat seine Momente, zweifelsohne.
Auch ein Klassiker, also.
Genau, ja, absolut. Aber da ist es angelegt, dass sie sich darüber lustig machen und nicht lustig sind in diesem Kontext. Und das ist bei The Orville anders. The Orville macht auch hin und wieder mal einen Scherz, der so halt vielleicht ein bisschen auch auf das Genre abzielt, aber eben nie auf zum Beispiel auf die Fans oder so. Und oszilliert zwischen jetzt sind wir lustig und jetzt erzählen wir was Ernstes, auch durchaus hin und her, und zwar folgenweise. Manchmal haben die Folgen fürchterlich, sind echte Dramen, die auch wirklich ernsthaft erzählt werden, oder verhandeln sowas wie, was weiß ich, es gibt zum Beispiel so eine Transgender-Geschichte, die sich damit befasst, ob bei einer Spezies, die normalerweise nur aus Männern besteht, wo alle 75 Jahre mal ein weibliches Kind geboren wird, was dann normalerweise sofort umgewandelt wird und also sofort so eine Sex-Change-Operation im Babyalter bekommt. Und das clasht dann halt mit den ethischen Vorstellungen der Menschen. Und dann gibt's da lange Diskussionen, ob man das jetzt machen darf oder nicht. Und wenn die das zu Hause machen, okay, dann ist das okay, aber hier auf meinem Schiff machen wir das nicht. Und also da sind wirklich ernste Themen, oder da sind Geschichten über so Generationenschiffe und ich weiß nicht was alles, wo ernsthafte Sachen verhandelt werden, aber jede dieser Folgen nimmt sich dann mal irgendwo in der Ecke irgendwo eine Szene, wo irgendwie, weiß nicht, mal ein Peniswitz gemacht wird oder so. Das kann dann schon mal passieren. Also sie lassen das nicht aus. Die Comedy ist in jeder Folge drin, aber die Comedy weiß auch, wann sie sich zurücknehmen muss, wann das Drama sozusagen die Bühne bekommen muss. Und sie erzählen so viel Star Trek-igere Geschichten als Discovery das in zwei Staffeln hingekriegt hat, schon in den ersten vier Folgen. Also ich bin begeistert, ich gucke weiter.
Spielt ja sogar einen Star Trek-Captain mit.
Nicht nur einer, es spielen eine ganze Menge.
Cassidy Yates. Captain Cassidy Yates von DS9. Also die Frau von Sisko.
Ja, es spielen noch eine ganze Menge mehr Leute in Nebenrollen mit. Also der Dr. Phlox ist drin und hier Tuvok ist drin. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die haben kleine Nebenrollen, zum Teil mal ein bisschen größer. In einer Nebenrolle habe ich jetzt sogar Liam Neeson gesehen. Vielleicht muss ich es auch deshalb gucken, weiß ich nicht. habe ich nur durch Zufall entdeckt, den wusste ich vorher nicht, dass der drin ist.
Ach ja.
Aber also es scheint gut sortiert zu sein, was so Nebencharaktere angeht. Und natürlich bedient man sich da sehr im Star Trek-Universum. Aber wie gesagt, das Universum an sich, was sie da bauen, das nehmen sie ernst. Also sie haben viele lustige Alienrassen erfunden, sie haben viele lustige Geschichten, die Crew so untereinander hat. Und das Setup in der ersten Folge ist halt, die von Seth MacFarlane gespielte Captain-Figur bekommt endlich ihr erstes Command über ein Schiff. er war vorher ein bisschen von seinem Karrierepfad abgekommen, weil er seine Frau im Bett mit einem blauen Alien erwischt hat und das hat ihn privat so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Dann ist seine Karriere, hat ein bisschen darunter gelitten.
Ist die nicht auch sein erster Offizier?
Und die wird dann, genau, die wird dann, sie kommt dann sozusagen, übernimmt erstmal das Kommando und hat erstmal keinen ersten Offizier und dann heißt es irgendwann so, wir haben jetzt jemanden gefunden und bitteschön, hier ist sie und das ist dann seine Ex-Frau und jetzt sitzen die halt beide nebeneinander auf der Brücke und gehen sich am Anfang sehr hart auf die Ketten und fangen dann halt so Ex-Partner-Streitigkeiten an, während sie auf dem Schirm gerade irgendwie so ein feindliches Alien vor der Nase haben, das sie umbringen möchte. Und den ziehen sie dann in ihre Ehestreitig- oder Ex-Ehestreitigkeiten mit rein. Und das hat sehr viele lustige Momente, aber wie gesagt, das nimmt sich dann auch zurück, wenn es um ernstere Themen geht.
Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch etwas, was bei Star Trek zum Teil zu kurz kam, weil die leben ja andauernd miteinander und interagieren auch ja privat miteinander und es beeinträchtigt aber nie ihre Arbeit und das ist ja komplett unrealistisch.
Ja, siehst du mal, dann hat das hier sogar noch eine Dimension, die Star Trek im Original nicht hatte. Also unbedingt gucken, das will ich sagen, ich werde es weiterschauen, ich bin noch lange nicht durch und ich gucke auch relativ langsam, weil es leider gibt es aktuell nur 2 Staffeln, glaube ich, oder die dritte kommt demnächst oder sowas in der Art.
Ja, ich glaube, bei Prime muss man die zweite sogar kaufen.
Okay, das weiß ich gar nicht.
Das heißt, bei Amazon könnte ich das haben, wenn ich das wollen würde.
Wenn du das wollen würdest, könntest du das bei Prime zumindest die erste Staffel auf jeden Fall gucken, ja. Und die ist auch in Englisch und wunderbar.
Ja.
So.
Schön.
Also, einmal The Orville, bitte. Was haben wir noch?
Wir haben noch eine Bewertung mal auf iTunes mal wieder bekommen.
Hurra!
War ja lang nicht. Der Daniel vom Spätfilm, der macht nämlich jedes Jahr im Advent einen Bewertungs-Adventskalender oder irgendwie, weiß nicht, wie er es genau nennt. Und nimmt sich vor, jeden Tag im Advent einen anderen Podcast, den er hört, auf iTunes zu bewerten und dem damit eine positive Nachricht zukommen zu lassen oder eine Nachricht, wie auch immer. Und
Ich wollte gerade fragen, sind das nur Sachen, die ihr gut findet oder gibt's dann auch so kleines Vorweihnachtsdissen?
Keine Ahnung, bei uns war es sehr positiv, muss ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut.
Das ist aber nett.
Ja.
Vielen Dank, Daniel.
Und
Wir könnten sowas auch mal machen. Ich habe nämlich in letzter Zeit einige neue Podcasts gehört, die ich richtig scheiße fand.
Das machen wir dann vielleicht nicht in Form eines Adventskalenders.
Der Sneakbot Hate Adventskalender.
Du meinst, es passt besser in die Passionszeit?
Genau. Wen lassen wir denn heute leiden?
Ein bisschen vorweihnachtlichen Hass verbreiten.
Da in der Passionszeit in jeder Folge einen anderen Podcast verreißen? Auch schön.
Sehr schön, ja.
Wir müssen an dem Konzept, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten.
Es könnte ein eigenes Podcast-Format sein, was immer nur so in diesem Zeitraum sendet.
Ja, genau. Nur während der Fastenzeit, wenn man schlechte Laune hat.
Ja. Könnte erfolgreich werden, ja.
Klingt nach dem Plan. Jedenfalls ist mir da aufgefallen, als ich weiß gar nicht, wie ich dann darauf gekommen bin. Jedenfalls habe ich gesehen, dass der Daniel nicht nur einen Artikel, oh Gott, ey, ich laber heute einen Quatsch. Und das ist erst die erste Folge. Nicht nur einen Adventskalender zum Rezessionsschreiben macht, sondern auch einen philosophischen Adventskalender in seinem zweiten Podcast neben dem Spätfilm, der sich generell mit philosophischen Themen befasst. Und so ein bisschen philosophisches Grundrauschen höre ich immer wieder gerne. Und anderen, denen es auch so geht, kann ich den philosophischen Adventskalender da auch sehr ans Herz legen. Einfach, er sucht sich jeden Tag aus seinem schlauen Philosophie-Wörterbuch ein Wort aus, redet, also liest kurz vor, was das Wörterbuch dazu sagt und macht sich dann noch ein paar Gedanken. Ja.
Das erinnert mich an unser gemeinsames Studium der Philosophie, Stefan.
Ja. Haben wir auch Philosophie-Sachen zusammengehört? Oh ja, bei Professor Krügen,
ja? Ja, ich bin zweimal mitgekommen, bei Kant. War sehr schön.
Mhm.
Ich habe dann auch fleißig mitdiskutiert.
Ja.
Natürlich.
Zur großen Erheiterung aller Anwesenden, die sich wirklich auskannten. Oder wie?
Das war das Lustige, die haben das nicht gemerkt. Und ich habe zum Teil, ich hatte ja auch nichts gelesen von Kant, aber andere zum Teil, die das dann zitiert haben. Und ich habe dann deren Zitate zum Teil recycelt und habe damit meine Thesen gestützt. Es war wirklich lustig.
Das Problem ist, dass, wenn du Kant liest, in der Regel du es trotzdem nicht verstehst. Insofern, ja, genau. jemand, der Kant gelesen hat, würde nicht ohne, also sozusagen die Bullshit-Detection in dem, was jemand anderes sagt, die ist nicht so einfach, wenn du selbst überhaupt nicht weißt, wovon du redest. Ja.
Genau, das Gefühl hatte ich nämlich auch, dass diese Zitate, die dir anbracht, die kann man auch anders verwenden. Das war super.
Tja, also da haben wir doch eine Podcast-Empfehlung noch dabei rumgekriegt und eine neue Rezension. Fantastisch. Könnte man jetzt direkt so einen Aufruf draus machen, oder? So, ja. Die Hörer und Hörerinnen könnten doch mal bei iTunes wieder vorbeischneiden und in das dortige Bewertungsfeld und mit den Sternchen reinschreiben, was sie denn so glauben, wie das hier einzuordnen ist.
Genau, weil wir sind schon länger nicht mehr so richtig gedisst worden und das mögen wir am
liebsten. Erheitert uns immer sehr. Ja, wir haben uns vorhin über einen sehr alten Diss erheitert.
Wir müssen auch mal wieder hart durchbesternt werden. Also das ist schon auch wichtig.
Ja, am besten besternt ihr uns hart durch und dann schreibt ihr noch irgendwas ganz Freches.
Genau. Also 5 Sterne und dann aber in dem Kommentarfeld richtig ehrlich sein. Das ist gut.
Nein, die 5 Sterne sind ehrlich, aber zu unserer Erheiterung wird noch was Freches dazu geschrieben.
Genau.
Ach ja, genau. Das wäre sehr schön.
Ist auch immer schön bei Amazon, wenn man so Bewertungen liest irgendwie. Alles super, mega Fernseher, würde ich sofort wieder kaufen. 3D ist voll geil, 1 Stern. was ist da schiefgegangen? Ich verstehe es nicht.
Sollte Note 1 werden.
Ja.
1 Stern ist eins, sowas Schönes.
Vielleicht ist ein Stern so das Default, wenn du das Feld übersiehst. Steht ja. Das? Oder ja, irgend sowas,
was da dahinter steht. Bei Weihnachten ist da die Rede von 5 Sternen? Wohl nicht. 1 Stern. Reicht vollkommen aus.
Ja.
Okay. Aber du findest natürlich bei Amazon auch das andere Extrem, ne? Also so 5 Sterne, letzter Dreck, nie wieder kaufen und dann denkst du so, okay.
Gut. Ich habe mal bei einer Instagram-Story, da kann man doch auch so abstimmen lassen, gell? Also so mit so einem Schiebebalken, ne? Und als ich das erste Mal gemacht habe, war mir nicht klar, dass ich diesen Schiebebalken, wenn ich ihn einmal loslasse, nicht wieder bewegen kann. Und hatte ziemlich negativ abgestimmt, weil ich erst mal so gucken wollte, wie so diese Mechanik funktioniert. Es war mir ziemlich peinlich. Und es ging
irgendwie um neugeborenes Baby oder so, süß oder nicht.
Nee, ich weiß es nicht, aber es war wirklich irgendwas, wo ich sagen wollte, das war Leute, richtig die gemein.
Leute, die ihre neugeborenen Babys auf Instagram bewerten lassen, denen gehört es nicht besser als das, was sie dann negativ bewertet.
Aber es war fast so, also es war echt schlimm. Schlimm für mich.
Oh nein.
Aber du hast keine ermahnende Worte gekriegt oder irgendwie.
Nee, aber ich habe wirklich so überlegt, ob ich jetzt an die Person schreibe und sage so, ey, tut mir leid, ich habe da irgendwas, ich meinte das nicht so. Und
Fatfinger, ich bin abgerutscht.
Ich glaube, das war sogar an unsere Cousine, Claudia.
Oh.
Ja, die Reaktion sagt jetzt alles. Oh.
Nein, das nicht, aber ja. Ich dachte jetzt, es wäre jemand gewesen, den du eigentlich gar nicht richtig kennst. Also wir kennen ja unsere Cousine auch nicht wirklich, das muss man auch dazu sagen. Aber, aber ich würde sagen, sie ist ja deutlich jünger als wir. Wir gehören zur Opa-Generation. Deswegen, was wir jetzt als nicht toll klassifizieren auf Instagram, ich glaube nicht, dass sie das besonders betrübt insofern.
Wahrscheinlich ist sie sogar davon ausgegangen, dass der Christoph nicht gerafft hat.
Was man dazu sagen muss, ist, unsere Cousine zweiten Grades ist es, ist ein Tattoo-Model. Oder sie hält sich für ein Tattoo-Model, ich weiß nicht genau. Kann ich auch nicht beurteilen. Deswegen, es ist nicht ganz unsere.
Deshalb schiebst du ja diese Abstimmungsschieber rum. Kann ich nicht beurteilen. 3 Punkte.
ist nicht ganz so unsere Komfortzone. Also, ja.
What? Nee. Zugegebenermaßen nein. Ja.
Okay, also. Dann danken wir in dieser ersten Woche unserer Weihnachtstrilogie fürs Zuhören und Nächste Woche geht's weiter mit demselben Alkoholpegel. Bleiben Sie dran. Schalten Sie wieder ein. Tschüss.
Wir hören uns gleich wieder. Ja, dann gleich weiter, gell?
Ja. Soll ich mal aufs Klo? Muss jemand aufs Klo? Hat jemand irgendwie Dinge?
Nein. Ich bin nur so dankbar, dass das Baby noch nicht heult. Also immerhin schon mal eine Folge ohne Heulunterbrechung.
Also die nächste kommt dann jetzt echt so zu Weihnachten, gell? Also das ist jetzt wirklich so die Weihnachtsepisode.
Die kommt am 24. Genau.